You have chosen the right job. You support the right job.
Da ist der Abschluss und da ist das Tor! Trossard!
After review, West Ham number 19 commits a foul on the goalkeeper.
Da ist es! Kai Havertz! Und natürlich Dan Heinke!
Herzlichen Glückwunsch an den Arsenal Football Club zur englischen Meisterschaft 25-26.
German is all alone! This is his kingdom!
Was ein Ball von Martin Ødegaard und es ist Martin Zubimendi.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2026-27.
Wir sind angelangt bei Episode 349 vom German Gunners Podcast. Herzlich willkommen dazu. Mit ein paar Tagen Abstand wollen wir in Ruhe auf unser Transferfenster blicken und ein wenig sprechen über den Saisonstart, die ersten zwei Spiele in der Premier League, und wir blicken voraus aufs Wochenende. Spieltag Nummer 3, der erste richtige Kracher-Heimspiel gegen den FC Chelsea am Sonntagabend. Wir wollen darüber sprechen, wie immer an dem Mikrofon. Hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian. Guten Abend.
Guten Abend, am schönen Freitagabend.
Ja, aus diversen Gründen klappt es irgendwie nicht mit der Aufnahme etwas früher. Wir haben immer geschoben diese Woche, obwohl wir natürlich eigentlich nach dem Villa-Spiel schon sprechen wollten, beziehungsweise nach Abschluss des Transferfensters. Hat in dem Sinne auch seine Vorteile, weil wir jetzt auch noch auf das Wochenende in Ruhe blicken können und mit ein paar Tagen Abstand das Transferfenster sezieren können und auch die verschiedenen Aussagen von Arteta auf der Pressekonferenz heute ein wenig einordnen können. Bevor wir über das Transferfenster sprechen, wollen wir aber vielleicht ein bisschen auf den Saisonstart schauen, der ja zumindest ergebnismäßig sehr vielversprechend begonnen hat. Zwei Siege aus den ersten beiden Spielen, auch die den Fluch des Villa Parks ein wenig gebrochen mit dem 1-0. Wenn wir einen Strich drunter ziehen unter die ersten beiden Auftritte, irgendwelche ja neuen Erkenntnisse, irgendwas, was hängen geblieben ist, außer natürlich der maximalen Punktausbeute?
Ja, dass wir zwei tatsächlich unterschiedliche Spiele gesehen haben. Ich finde, mit Coventry hatten wir ja so ein bisschen dieses Free-Flowing-Football, wo alle schon gesagt haben, das ist ein neuer Style, das ist jetzt irgendwie ganz total befreit. Und gegen Villa haben wir dann halt wieder die alten Attribute gesehen, von denen ich ja auch im Rahmen der Saisonvorschau gesagt habe, die ich nicht zwingend ablegen würde. Aber die halt auch gezeigt haben, wie zielstrebig die Mannschaft da agieren kann. Und das fand ich schon eine interessante Beobachtung. Und was natürlich auch wirklich gut und schön anzusehen war natürlich die Möglichkeit, insbesondere auch in dem Mittelfeldbereich an Qualität zu wechseln. Also wenn man dann schaut, dass ein Declan Rice halt dann irgendwann auch raus muss aufgrund der Belastung und du bringst halt irgendwie so wie Mandy, du bringst einen Bruno Guimaraes rein, und das ist halt schon ja ein dickes Faustpfand, was du da halt im Mittelfeld hast, wenn du die von der Bank halt so reagieren kannst.
Ich finde ja, dass wir wieder viel zu schlecht weggekommen sind nach dem Sieg im Villa Park. Ich frage mich nicht, warum, aber also ich weiß nicht, ob da jetzt der Maßstab von Villas Auftaktniederlage herangelegt wurde und unser Auftaktsieg, dass man da irgendwie mit gerechnet hat, dass wir da mal so locker flockig durchspazieren durch den Villa Park. Das war mir eigentlich nach der Auftaktniederlage von Villa klar, dass es genau das Gegenteil sein wird, weil die eben nicht so naiv spielen werden, sondern entsprechend nochmal vorbereitet wurden. Und dann gewinnst du 2-0 im Villa Park, lässt im Endeffekt keinen gefährlichen Torschuss zu, mit Ausnahme dieses Lattentreffers in 90 Minuten. Und das war ja auch mehr so ein Kunstprodukt eigentlich, weil es vorher ein Foulspiel war. Aus meiner Sicht wäre auch definitiv dann abgepfiffen worden.
Und ziemlich früh schon, ne?
Also ja, 14. Minute oder ja, so, genau. Relativ früh. Und du lässt eigentlich im Endeffekt keine weitere hochkarätige Torchance zu, insbesondere nach der eigenen Führung, und auch in der Schlussphase hält man den Ball eigentlich konsequent von unserem eigenen Tor fern und geht eher aufs 2-0 nochmal. Und da frage ich mich, also welche Mannschaft in der noch frühen Saisonform, wohlgemerkt, man hat auch gesehen, dass einfach auch vieles noch nicht ganz so hundertprozentig läuft, aber also ich frage mich dann, was man in gegebenenfalls noch mehr verlangen kann. Klar, 3-0, 4-0 im Villa Park, aber ich meine, in gewisser Weise muss man da auch mal realistisch sein. Nach 10 Tagen Pause ist ja auch klar ersichtlich kein Rhythmus bisher in irgendeiner Form erkennbar. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum die kritischen Stimmen schon wieder hervorkam. Es hat sich dann natürlich auch fortgesetzt, ein bisschen mit dem Abschluss des Transferfensters, aber ich sag mal so, 3 Punkte im Villa Park, relativ ungefährdet. Wenn mir das jemand gesagt hätte vor dem Spiel, hätte ich ja sofort gesagt, natürlich gerne. Und klar, war es offensiv nicht, waren es nicht die Highlights, aber man muss auch sagen, dass Villa in dem Sinne ja vor allem auch defensiv eine hohe Qualität hat und einfach sehr, sehr viel investiert hat und das auch entsprechend schwierig war. Und mir fallen da jetzt weniger Mannschaften in der Premier League ein, die unter dieser Konstellation und mit der Ausgangslage das ähnlich erfolgreich und vergleichsweise lässig dann erfolgreich dann mehr oder weniger runtergespielt haben. Deswegen war ich schon wieder überrascht, aber im Endeffekt ist es in dem Sinne, glaube ich, dass das altbekannte Lied, dass für uns in irgendeiner Form andere Parameter, andere Maßstäbe angelegt werden als für andere Mannschaften. Aber ein Auswärtssieg im Villa Park zu 0 ist per se immer gut und muss auch entsprechend immer gut bewertet werden.
Ja, vor allen Dingen war es auch, glaube ich, keine einfache Aufgabe, wie du schon gesagt hattest, aufgrund der Gesamtkonstellation. Ja, du hattest Villa mit einer wirklich sehr blamablen Auftaktniederlage bei Brighton. Du hattest den Effekt, dass Emery gegen Arsenal immer irgendwie so eine besondere Atmosphäre schafft und es schafft, auch die Mannschaft zu motivieren und heiß zu machen, weil das, glaube ich, für ihn auch so ein persönliches Ding ist. Und das hat man gemerkt. Also sie waren halt spielerisch nicht irgendwie auf dem Level, wie sie vielleicht zu Zeiten der letzten Saison waren, was halt auch damit zusammenhängt, dass sie ihre Neuzugänge alle noch nicht so ganz integrieren konnten oder beziehungsweise auch nicht zur Verfügung standen in Person, zum Beispiel von Leon Goretzka. Aber dennoch hast du gemerkt, sie waren mit voller Intensität dabei und teilweise auch in vielen Situationen meines Erachtens irgendwie auch ein bisschen überhart. Also wenn ich manche V-Spiele gesehen habe, da habe ich mir schon so meine Gedanken gemacht von dem Foul in der Nachspielzeit, was ein Elfmeter hätte sein müssen und Gelb-Rot mal ganz zu schweigen. Aber ich finde, es ist vielleicht auch noch so ein ganz, ganz kleiner Extra-Moment jetzt, wo Arsenal jetzt Meister ist, dass man noch mehr dann anlegt an Maßstab, dass es dann noch toller, noch besser oder was auch immer sein muss. Also vielleicht noch irgendwie so on top zu dem, was man in der letzten Saison irgendwie auch schon immer gefühlt oftmals überspitzt reagiert und kritisiert wurde. Das könnte so ein bisschen so ein Hintergrund sein. Aber unterm Strich gesehen, ein Sieg im Villa Park, auch mit Blick auf, was dort letzte Saison passiert ist, glaube ich, für die Moral ein ganz gutes Ding. Und man hat es auch bei dem Torjubel von Saka gesehen. Da war schon viel auf davon drin, dass man zeigen wollte, hey, komm, wir sind die Champions und wir wollen es jetzt auch noch mal wieder wissen. Also ich glaube, das spielt schon mit da rein.
Besser wäre es aus meiner Sicht nur gewesen, wenn wir nach einer Ecke gewonnen hätten.
Aber, ja, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Also einmal war Declan Rice mit dem Kopfball ganz nah dran, aber es war, glaube ich, Foulspiel oder ja. So.
Das geht schon in Ordnung. Ich will, dass das wäre für die Kritiker und die kritischen Stimmen natürlich nochmal balsam gewesen nach einer Ecke. Ja, absolut. Ja, aus meiner Sicht, wir waren auch offensiv klar überlegen. Wie gesagt, ich verstehe, also eigentlich ja anderthalb Elfmeter kriegen müssen aus meiner Sicht und zum anderen die viel klareren Chancen. Und ich will auch jetzt nichts von dem 1-0 wegnehmen. Das war hervorragend rausgespielt. Und man muss halt auch sehen, klar, Villa stand halt tief, hat es uns schwer gemacht, aber letztendlich die aus meiner Sicht wesentlichen Ideen, die von denen kamen, war halt körperliche Härte und schnelles Konterspiel. Und das ist dann halt auch nicht einfach, ne? Also das mag irgendwie dann, also man kann genauso gut fragen, Villa, könnt ihr nicht mehr anbieten? Ey, ihr wart unter den Top 5 in der letzten Saison. Klar, viele Abgänge, körperliche Härte auf Konter warten, wie langweilig. Könnte man ja auch mal formulieren, aber wenn man das dann sozusagen aus unserer Perspektive sieht, ist das natürlich auch einfach so eine also damit musst du ja umgehen können über 90 Minuten. Ah, du darfst dich nicht provozieren lassen. Die Räume sind eng gemacht. Du musst also auch gucken, wie viel Risiko will ich auch in der ersten Halbzeit schon gehen quasi, um nicht vielleicht doch in einen Konter zu laufen. Also diese ganze Gemengelage ist auch nicht so einfach. Und dann, klar, hast du zwar ein Saisonspiel schon gehabt, aber du bist in keinerlei Rhythmus. Das war offensichtlich. Und das war halt gegen den Aufsteiger das erste Spiel. Deswegen war der Bruch oder sozusagen der Wechsel relativ stark. Und deswegen unter all den Umständen, finde ich, haben wir es gut gemacht. Und wenn du mit 6 Punkten da jetzt in das Chelsea-Spiel am Wochenende gehst, gibt es aus meiner Sicht erstmal an der Grundsätzlichkeit oder grundsätzlich nichts zu kritisieren. Dass wir irgendwie offensiv besser spielen können, geschenkt. Also klar, das ist aus meiner Sicht unstrittig und dass wir aus meiner Sicht auch irgendwie offensiv gefährlicher agieren müssen in solchen Spielen auch. Aber wie gesagt, wir sind am 2. Spieltag und es ist in gewisser Weise dann auch noch Luft nach oben. Und man hat auch gesehen, dass vieles noch nicht so wieder ineinander klickt. Insbesondere wenn der, ja, Villa hat ja mit 2 Viererreihen quasi vor dem eigenen Strafraum mal verteidigt. Dass das da nicht ein völlig anderes Bild ist als in der letzten Saison, wie wir da agieren, ist auch klar. War aus meiner Sicht nochmal eine gute Blaupause, was uns erwartet, insbesondere auch in Auswärtsspielen. Und klar, 3-0 ist besser, aber wenn wir solche Spiele immer gewinnen zu 0, nehme ich halt auch das 1-0.
Ja, ohne Frage. Und ich finde, es war ja auch eine sehr, insgesamt sehr, sehr kontrollierte Partie von uns. Also, wie du schon gesagt hattest, du hattest zu keinem Zeitpunkt wirklich das Gefühl, dass Villa ja nah dran ist, jetzt am Ausgleichen eine richtige Druck- und Drangphase hatte. Wir hatten das wirklich immer so gestaltet, dass wir den Takt vorgegeben haben. Und wenn ich mir das 1-0 angucke, dann muss ich sagen, war es natürlich aber auch ein super rausgespieltes Tor. Und auch das eben eine Blaupause dafür, wie du solche Blöcke brichst. Nämlich mit so einem richtig schönen Laufweg, einem richtig top geteilten Pass und dann dem Zuspiel nach innen, wo der in der Gestalt jetzt Saka, der Mann in der Mitte, dann den Schritt halt schneller ist. Ja, und das sind, glaube ich, auch solche Spielzüge, solche Laufwege und Formationsbildung im offensiven Bereich, die wir uns auch auf die Fahne schreiben müssen. Da müssen wir gucken, dass wir eben durch dieses kreative Moment halt eben solche Blöcke hinten auch brechen können. Also von daher auch ein gutes, ein gutes Omen vielleicht, das halt auch mitzunehmen. Ja, und mit Chelsea hast du jetzt gleich den nächsten großen Namen vor der Brust. Von daher bei Villa dann die 3 Punkte mitzunehmen im Auswärtsspiel schon meines Erachtens nicht so unwichtig.
Ja, und Villa hatte 40% Ballbesitz über das Spiel, also 40 in einem Heimspiel.
In einem Heimspiel,
ja. Also da können wir so viele Sachen nicht falsch gemacht haben. Absolut. In der Partie. Genau, das ist angesprochen, Mittelfeld relativ viel gewechselt, klar, weil die Optionen da sind. Merino hattest du, glaube ich, noch vergessen. Hatte ich ja am Montag dir auch schon geschrieben. Ich glaube, es ist nochmal an der Zeit, irgendwie Declan Rice zu loben. Gar nicht ungefähr oder gar nicht wegen der generellen Performance an sich, weil da war jetzt auch viel dabei, was wir von ihm kennen und was wir auch erwarten. Aber die Art und Weise, wie er die Bälle einfach nach vorne schleppt, wie er auch zurückarbeitet und der hat halt 3 oder 4, 3,5 Wochen Urlaub und ist eigentlich schon wieder körperlich auf dem Niveau der Hochphase der letzten Saison. Das ist einfach unfassbar gut. Also ich sehe momentan keinen besseren Mittelfeldspieler in der Premier League. Und wenn er jetzt dann hin und wieder auch nochmal entlastet wird durch Subimendi, durch Bruno Guimarães, ich will mich jetzt nicht so weit vorlehnen und irgendwie Sachen vorhersagen, die dann nicht eintreten, aber ich glaube, das könnte seine Saison nochmal werden und Player of the Season bedarf es noch und ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
Er ist halt ein exzellenter Fußballer, der gepaart halt mit einer unglaublichen Physis und Power daherkommt.
Ja, und auch Schnelligkeit, also dafür, dass er auch relativ groß ist, aber wie er teilweise dann, wie er dann noch teilweise Bälle abläuft, das ist einfach phänomenal gut. Und auch das natürlich ist einer der Punkte, warum Villa oder Villas Strategie, sprich konnte eigentlich mehr oder weniger ja, wenn nur geklappt haben, wenn Zolles und Calafiori auf links mal unaufmerksam waren oder zu weit vorgerückt waren, aber ansonsten kam da ja auch nicht so viel.
Nee, aber ich finde es auch wichtig, dass, was du ansprichst, dass er halt immer auch einen sehr starken Partner an der Seite hat. Ja, und das hat er in jeder Konstellation, die wir jetzt hier benennen, wo ich auch sagen muss, dass Miles Lewis-Skelly es auch wieder sehr gut gemacht hat. Wurde nachher dann natürlich auch gewechselt, aber auch wieder von ihm eine sehr, sehr gute Partie.
Ja.
Das muss man auch nicht unerwähnt lassen, wenn man dieses Angebot im Mittelfeld sich anguckt. Dann muss man ihn auch dazu zählen und nennen. Und Arteta setzt halt auch schon auch mehr auf ihn jetzt wieder seit in der letzten Saison. Und das hat sich jetzt rübergetragen. Und er täuscht auch nicht in den Spielen, die er bisher in dieser Saison gezeigt hat. Also von daher ganz wichtiges Element, dass wir da im Mittelfeld diese Zweierachse immer mit einer unfassbaren Qualität rotieren können.
Ja, einzigen beiden Akteure, die vielleicht so ein bisschen abgefallen sind, waren Zolles auf der linken Seite. Ich will nicht sagen, dass er Lehrgeld bezahlt hat, aber glaube schon so einen kleinen Reality-Check Premier League Auswärtsspiel bekommen hat. Und Ben White. Bei Ben White, keine Ahnung, Ben White wirkte für mich nicht fit, musste aber spielen, weil wir keinen anderen haben, wäre meine Erklärung. Aber ich hatte den Eindruck, dass White mit, um Arsène Wenger mal zu zitieren, mit etwas angezogener Handbremse agierte und nur die Sprints wirklich gelaufen ist, die er unbedingt machen musste. Da kann Jurrien Timber nicht früh genug zurückkommen, um ihn auch ein bisschen zu entlasten. Genau, bleiben wir nochmal bei der linken Seite. Zolles sehr früh eine gelbe Karte gekriegt, auch unberechtigt, aber so ist das dann mal hin und wieder in einem Auswärtsspiel und dann zur Halbzeit ausgewechselt. Von der Euphorie nach dem ersten Spiel war ich sowieso auch ein bisschen überrascht, aber zeigt, glaube ich, auch, dass er auf links schon auch noch ein bisschen lernen muss und dass halt ein Community Shield und ein Premier League Spiel gegen den Aufsteiger eben nicht vergleichbar ist mit einer Auswärtspartie bei einer Top 6 Mannschaft.
Ja gut, ich meine, das konnte man jetzt auch nicht zwingend erwarten. Also Zolles ist ein Spieler, der glaube ich überraschen kann in dieser Saison. Also das Potenzial hat er, das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Nur du kannst nicht erwarten, dass er, wenn er seine erste Premier League-Saison spielt, das, was er zugegebenerweise dann gegen den Aufsteiger in Gestalt von Coventry geboten hat, dann auch gleich umsetzen kann im Auswärtsspiel bei Aston Villa. Das sind einfach zwei Paar Schuhe und das muss man auch realistischerweise so sehen. Und ich glaube auch, dass Mikel Arteta das jetzt nicht zwingend von ihm erwartet hat. Die Auswechslung würde ich zu dem Zeitpunkt aber eher auf die Gelbbelastung schieben und nicht auf die Leistung generell. Ich glaube, da war Arteta eher so ein bisschen auf der vorsichtigen Seite und um zu sagen, wir wollen hier Kontrolle nicht dadurch verlieren, dass wir halt dezimiert halt hier antreten müssen. Wie sich das jetzt weiterentwickelt. Der absolute Hype im zu Beginn der Saison, sprich erster Spieltag und zum zweiten Spieltag dann die vielleicht zu hohe Kritik, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Und jeder Spieler muss auch die Möglichkeit haben, eben genau dieses Lehrgeld auch ein bisschen zu zahlen. Und wenn er das jetzt in einem Spiel bei Villa getan hat und da halt sehr viel draus mitnimmt, ist es doch gut. Also dann kannst du doch einen Haken daran machen und sagen, er hat sich halt in der Situation schon wieder weiterentwickelt. Und er muss es in gewisser Weise auch, weil wir im Transferfenster an der Stelle leer ausgegangen sind. Also von daher, Lernkurve nach oben, gerne.
Womit wir beim Thema wären, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hatten wir eine Reihe von, sagen wir mal, Aufgaben, To-Dos für Andrea Berta und den Verein formuliert. Ich sag mal, fast alle sind erfüllt und umgesetzt worden. wie gut, können wir auch gleich nochmal diskutieren, aber die offensive Neuverpflichtung für die vermeintlich linke Seite oder generell einen Stürmer ist nicht eingetreten und hat, da ist die Arsenal-Fanbasis, wie sie nun mal ist, zu der eher, ja, ich sag mal, kritischen Haltung nach dem Sieg bei Villa am Dienstag gleich den nächsten Schreck bekommen. Ja, ich glaube, man kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist an dieser Stelle nicht ideal gelaufen. Ist es jetzt ein absoluter Weltuntergang? Aus meiner Sicht nein. Aber es ist, ja, glaube ich, für die Ansprüche, die wir mittlerweile haben und die der Verein auch formuliert hat in den letzten Monaten, schon ein Rückschlag, so würde ich es formulieren.
Ja, es ist definitiv, was den Offensivbereich angeht, ein Schlag ins Kontor. Das glaube ich, das kann man ganz klar so sagen, wenn wir uns rein von der numerischen Seite annähern, sind wir schlechter aufgestellt, als wir es vorher waren. Es gibt natürlich Argumentationslinien oder auch berechtigte Argumente insgesamt zu sagen, wenn die und die Szenarien eintreten, sind wir offensiv aber vielleicht sogar besser als in der letzten Saison. Sprich, wenn ein Ødegaard, ein Havertz, wenn die fit bleiben, ein Saka lange auf hohem Niveau spielen kann. Das ist sicherlich zutreffend, nur muss man sich halt die Frage stellen, wenn man mit dem Ziel, oder das ist ja noch nicht mal irgendwie verdecktes gewesen, sondern offen ausgesprochenes, im Sturm sich immens zu verbessern und auch mit entsprechender Güte, sage ich mal, eines Spielers zu verbessern, dann ist es, wenn du am Deadline-Day noch nichts eingetütet hast und am Ende auch nichts bekommst, schon sehr enttäuschend. Und das Thema ist halt, was wir auch im Rahmen der letzten Ausgabe immer hatten, dass du das Problem hast, dass du natürlich, wenn du nach einem Transfer in dem Bereich suchst und nach einem sogenannten Game Changer, der dich halt dann nochmal auf ein weiteres erhöhtes Level bringt, dann ist halt der Pool an Spielern sehr gering. Und der es ist, völlig überpreist ist. Das ist völlig klar.
Und ist das dann aber von Verein nicht auch eine gute Sache, zu sagen, okay, wollen wir nicht leisten, beziehungsweise in dem konkreten Fall ging es ja gar nicht ums Wollen, sondern die Spieler waren in dem Sinne ja nicht verfügbar, sondern dass man dann halt auch sagt, okay, gut, dann ist es halt so, sparen wir unser Geld, weil was bringt uns jetzt wieder einen Squad-Player, dem wir in 2 Jahren nicht gut veräußern können und der auch nicht günstig ist, aber der letztendlich vielleicht eine Entwicklung von einem jungen Spieler nochmal verzögert oder ja, die Mannschaft in der Form auch nicht so viel besser macht, als wie man es sich von den anderen Spielern, die auch diskutiert worden sind, halt möglicherweise erwartet hätte. Es ist dann in dem Sinne nicht konsequent, aber
Ich finde, wenn du bei einer Kategorie von Vinny Junior, von Alvarez, Rogers, wenn das deine Kategorien sind und die waren es ja. Und du kommst nicht zum Abschluss einer dieser Deals aus verschiedensten Gründen. Ich denke, der realistischste wäre gewesen morgen Rogers, wo man gesagt hat, okay, das ist uns das nicht wert. Wir wollen da nicht über so viel über Preis gehen, wie wir ihn valutieren. Dann ist das okay. Dann ist es okay. Nur du wirst trotzdem immer in die Situation kommen, wo du für diese Art von Spielern einen sehr, sehr hohen Preis zahlen werden musst. Wofür man ja bei Alvarez als auch bei Vinny Jr. auch bereit war. Also von daher, ich finde, das kann man nicht kritisieren. Ich finde es insgesamt völlig okay. Und zu sagen, was du gesagt hast, wenn ich das, was ich suche, das, was mich weiterbringt, wenn ich das jetzt in dem Moment nicht kriege, muss ich nicht kaufen um des Kaufenwillens. Weil das wäre es ja. Ja. Das heißt, wenn ich einen hätte bekommen hätte von dem Kaliber und hätte dann noch einen zusätzlichen Spieler, Jungspieler mit einer Entwicklungspotenzial etc. pp. Geholt, den man als in Anführungsstrichen Squad-Player bezeichnet hätte, wäre das eine ganz andere Situation gewesen. Wenn ich dann aber einfach nur irgendwo Geld hinschmeiße, weil es sich vielleicht gerade ergibt, also Thema ist ja Malik Fofana von Lyon, der schlussendlich zu Sunderland gegangen ist. Aber das ist ja genau das, um was es sich dreht, ohne jetzt irgendwie eine hochnäsige Bewertung des Spielers abzugeben oder irgendetwas, darum geht es nicht, sondern es geht einfach um die Vergleichbarkeit der Spieler, die im Endeffekt diskutiert worden sind. Dann musst du die Frage stellen, hältst du das an Potenzial zurück und schaust halt, ob sich irgendwie etwas im Winter ergibt, ob da irgendeine Bewegung, irgendeine andere Thematik vorhanden ist. Ich meine zum Beispiel, ein Antoine Semenyo hat Manchester City auch erst im Januar dann tatsächlich bekommen und geholt, wenn wir zurückdenken auf das letzte Wintertransferfenster. Und wenn nicht, dann vielleicht im nächsten Sommer. Aber das ist ein legitimer Gedankengang und ich finde ihn nicht verkehrt. Weil wenn du auf dem Thema agieren willst, dann musst du schauen, ob du diesen Spieler bekommst. Ne? Natürlich verstehe ich auch, wenn man sagt, wir sind Meister geworden, diese Situation hätte man irgendwie ausnutzen müssen und hätte dadurch die Deals irgendwie besser durchdrücken müssen oder können. Keine Ahnung, ob das so ein großes Element bei der ganzen Geschichte ist oder war. Das Einzige, wo ich sehe, wo man hätte sagen können, das machen wir und nehmen es, ist Morgan Rogers, weil da wurden wir gefragt, ob wir das Angebot matchen wollen und haben gesagt, wir machen es nicht.
Aus meiner Sicht aus gutem Grund. Also letztendlich.
Ja, ob du da richtig oder falsch liegst, wird man ja am Ende sehen. Ne?
Der Markt ist halt auch einfach völlig aus dem Ruder und ich finde es insofern gut, dass wir nicht irgendwie bei allen extrem mitmachen, weil uns das zumindest jetzt für die, klar, du kannst immer argumentieren, es wäre möglich gewesen, das ist ja wie in einem irgendwie ein Unternehmen, das sagt halt, ja gut, 3 Mitarbeiter könnten krank werden, muss ich jetzt 3 zusätzliche schon mal holen, weil das ja gegebenenfalls passieren könnte. So funktioniert ja leider Kapitalismus nicht wirklich. Du musst ja abwägen zwischen Ausgaben, Einnahmen und solchen Dingen. Anders formuliert. Es ist ein gewisses Risiko mit dabei. Das hatte ich, glaube ich, auch in der Hangouts-Gruppe schon geschrieben. Wenn man aber jetzt in irgendeiner Form Wege gefunden hat, durch die Neubesetzung auch des Medical Teams etc., wenn man Wege gefunden hat, die Spieler fitter zu halten, gesünder zu halten, zumindest bis zum Januar. Wir dürfen nicht vergessen, dass so viele Spiele bis Januar auch gar nicht sind, ne, aufgrund jetzt der längeren Länderspielpause. FA Cup findet erst ab Januar statt. Kann man da vielleicht auch diese erste Saisonhälfte so durchschreiten und dann, ja, so oder so hätte man es, wenn man dann halt nicht den Transfer bekommen hat, den Top-Transfer, hätte dann einfach irgendeinen Spieler geholt, wäre es, glaube ich, auch wieder nicht richtig gewesen. Also ich finde im Endeffekt die Herangehensweise gut und wenn du dann halt wirklich im obersten Schubladenregal suchst, dann da sind dann halt nicht so viele Eier drin und dann besteht halt auch Gefahr, dass du da quasi leer ausgehst und wir haben insofern immer auch noch die, da muss man das sozusagen in der Gesamtperspektive auch sehen, wir haben immer noch die Problematik, dass wir letztendlich über Verkäufe nicht genug Geld eingenommen haben in der Vergangenheit, dass wir unter Umständen solche, ich sage jetzt mal 100 Millionen Euro Transfers regelmäßig gehen können. Und Declan Rice war da die absolute Ausnahme. Ansonsten sind wir da an der Stelle, glaube ich, noch anders als andere Vereine etwas limitierter. So, wir wollen aber von dieser Strategie ja auch weg und wir wollen auch von dem Umstand weg, aber dieser Umstand klappt natürlich auch nicht oder wird nicht weggehen, wenn wir wieder einen Squad-Player geholt hätten für 30 oder 35 Millionen Euro. Dann wäre wieder eine Position besetzt gewesen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, auf lange Sicht die absolut richtige Strategie, die wir gefahren sind und man darf auch nicht vergessen, dass wir nicht wenig Geld ausgegeben haben für Esri Konsa. Und dieser Transfer wäre unter Umständen ja eigentlich gar nicht notwendig gewesen. Und vielleicht fehlte dann auch das Geld, was da investiert wurde, an der anderen Stelle vielleicht. So, grundsätzlich, glaube ich, sind wir in einer sehr, sehr starken Position finanziell als auch vom Squad an sich für teure Neuverpflichtungen im gegebenenfalls Januar oder im nächsten Sommer, weil wir jetzt eigentlich alle Squad-Player, wenn ich sie mal so nennen soll, der älteren Vergangenheit weg haben, sowohl von der Gehaltsliste als auch von der Kaderposition. Ressus ist weggegangen, Fabio Vieira, Reece Nelson, Gabriel Martinelli wurde für relativ viel Geld verkauft. Da wurden auch Einnahmen generiert. Ethan Ranieri ist ausgeliehen worden nach Dortmund, kann also auf einer relativ großen Bühne vorspielen, spielt Champions League in der Saison, möglicherweise auch gegen uns dann. Da könnte gegebenenfalls auch entweder einen Spieler nochmal erwachsen, der uns stärker macht in der neuen Saison oder den man gegebenenfalls auch verkaufen kann. Und insofern ist es ein kurzfristig ein Risiko. Auf längere Sicht hoffe ich, dass wir auf diesen Transfersommer dann so zurückblicken und dass wir dann nochmal sagen, ah gut, dass es dann vielleicht doch so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Dass wir offensiv das auf breit oder auf mehrere Schultern jetzt aufteilen müssen, ist auch klar. Und dass insofern mehr Spieler mehr Minuten Einsatzzeit bekommen, ist auch klar. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir letzte Saison auch immer uns immer gefragt haben, ja, warum spielt ein Madueke nicht? Warum spielt ein Eberechi Eze nicht? Jetzt werden diese Spieler hoffentlich Rhythmus und Einsatzzeit bekommen. Und dann heißt es jetzt unter den Umständen bis Januar damit erstmal durchkommen. Ich finde, es hätte aus meiner Sicht viel, viel schlechter laufen können. Und man kann, glaube ich, Arsenal auch nur bedingt vorwerfen, dass wir jetzt nicht diesen riesenteuren Transfer gemacht haben, weil ich glaube, das Interesse war valide, sowohl bei Vinicius Junior als auch bei Alvarez, aber die wollten nicht oder konnten nicht. Und dass es so schwer war, Spieler loszuwerden und eine Menge Geld zu generieren, lag auch nur bedingt an Arsenal. Wir hatten halt auch einfach Spieler, die sehr, sehr lange und sehr, sehr häufig verletzt waren. Und ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt das endgültig abgelegt haben und jetzt eigentlich sehr, sehr viel stärker und besser in die nächsten Transferfenster gehen können.
Ja.
Kurzfristig ist es natürlich unbefriedigend, das ist auch klar.
Natürlich, teile ich auch und wir wissen auch beide, sobald der erste Verletzte im Offensivbereich da ist, da fängt die Leier von vorne an. Das ist so. Ich bin mal auf den Winter gespannt, weil ich könnte mir vorstellen, dass man da nochmal irgendwo all in geht, dass man schaut, was ist da noch vielleicht machbar, was können wir da vielleicht noch irgendwo einstielen. Ist so ein Gefühl. Aber unterm Strich gesehen haben wir einen super Kader. Und wenn du eben auf dieser Variante agieren willst, dann musst du halt gucken, dass du aus dem kleinen Pool solcher Spieler halt dich verstärkst. Dass Mikel Arteta damit nicht zufrieden ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Also ich glaube, er hat es ja bereits, glaube ich, nach dem Champions League-Finale gesagt, was seine Vorstellung ist und er hätte es nicht sagen brauchen, wir kennen sie, aber er weiß auch, dass man vielleicht manchmal einen Schritt zurück machen muss, um zwei nach vorne zu machen. Und so sieht das, also so sieht das ein bisschen für mich aus. Am Ende ist man immer schlauer, werden auch wir es besprechen und sagen, ach, hätte man oder wie auch immer, wäre es vielleicht besser gewesen.
Ja, so ist es halt. Plan kann funktionieren, Strategie kann aufgehen oder kann halt scheitern. Und man wird sehen. Es gibt aus meiner Sicht genug Potenzial von Spielern, die in der letzten Saison nicht so viel gespielt haben. Madueke, Eseen, Max Daumen. Wir haben einen Mikel Merino wieder, der variabel einsetzbar ist. Wir haben viele Spieler in der Offensive, die lange verletzt waren in der letzten Saison. Es kann aufgehen, sagen wir mal so. Nächster größerer Test dann am Wochenende, am Sonntag um 17.30 Uhr gegen Chelsea. Neben Hull und Manchester City, Chelsea die Mannschaft, die eher wie wir zwei Spiele gewonnen hat zu Saisonstart. Denke schon, der erste größere Gradmesser, insbesondere auch im Hinblick darauf, dass Chelsea anders als Villa ja relativ stark und gut auch eingekauft hat, Trainerwechsel, irgendwie der der Charme des Neuen, viel frischer Wind. Insofern glaube ich, ein Gradmesser, wenngleich man schon gesehen hat, dass selbst mit den beiden Siegen Chelsea alles andere als stabil ist, insbesondere auch in der Defensive. Wo siehst du ja unsere Möglichkeiten oder anders formuliert selbst, also aus meiner Sicht sind wir noch Favorit und müssen das Spiel eigentlich auch, wenn wir irgendwie vorne mitspielen wollen, sind solche Spiele so grundsätzlich sowieso zu gewinnen. Und ich denke auch, dass wir eigentlich aus meiner Sicht die stabilere Mannschaft und das stabilere Team, der stabilere Verein sind als Chelsea.
Ja, ich sehe unsere Stärke im Endeffekt in der Konstanz halt schlicht, dass wir als gewachsene Mannschaft eben im Vergleich zu Chelsea auftreten, wo wieder alles komplett neu umgestellt ist mit ganz viel rein und raus. Ein Trainer sei mal dahingestellt, das ist ja schon irgendwie normal, dass er immer neuer ist. Da finde ich, wenn wir da wieder eine solide defensive Struktur haben, wenn wir die Kontrolle des Spiels haben, dann haben wir die Schwächen, die Chelsea da in der Abwehr aufblicken hat lassen in den ersten beiden Spielen.
Fünf Gegentore gegen Fulham und Brighton. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie gegen City und gespielt haben.
Also die sollten wir oder die können wir da, glaube ich, dann auch ausnutzen. Also das sehe ich als das oder den Schlüssel an oder unseren Vorteil halt. Problem ist halt bei so einer Sache, Xabi Alonso, das ist halt ein sehr guter Trainer, der halt sehr, sehr viel auch aus so einer Mannschaft eben allein durch Coaching, finde ich, glaube ich, schon rausholen kann. Wie schnell er das halt implementiert kriegt und umgesetzt bekommt, auch in entsprechenden Top-Spitzenspielen, wird man sehen. Aber das ist für mich so der größte Wow-Faktor, den Chelsea jetzt momentan hat, halt in Gestalt des Trainers. Ob das Ganze auf Sicht halt Bestand hat oder ob er wie bei Real nachher nicht das umsetzt, was man von ihm erwartet oder Chelsea ihn zu früh irgendwie vor die Tür setzt, wird man sehen. Da bin ich wirklich gespannt. Aber wir müssen auf jeden Fall im vollen Fokus sein am Sonntag. Also das ist eine Partie gegen Chelsea, da ist viel Spannung, viel Ladung drin. Heimvorteil, denke ich, ist für uns auch ganz, ganz wichtig in der Situation der Saison, der frühen Saison, dass wir da das nutzen können. Und ein Sieg wäre natürlich optimal, mit 9 Punkten rausgehen, mit einem Auswärtsspiel bei Villa, mit einem Heimspiel gegen Chelsea. Boah, das wäre schon bockstark und würde mich echt super freuen, wenn wir da wieder eine überzeugende Leistung abliefern könnten.
Chelsea auch mit den letzten 4 Spielen bei uns alle 4 verloren. Und wir haben, das hatte ich nochmal kurz, die letzten 9 gegen Chelsea nicht verloren. Davon mal ganz abgesehen sind wir natürlich die London Derbys. Keine Ahnung, sind fest im Sattel quasi. Ich glaube, ich habe nochmal nachgeguckt, die letzten 29 haben wir nicht verloren.
Ja, guck.
Nee, das stimmt, also eins der letzten 29 haben wir verloren und die letzten 16 nicht.
Ja, sieht man. Eine Top-Statistik. Ist eine Top-Statistik und
meiner Sicht ist letztendlich unsere Stabilität mehr wert als diese, ich sag jetzt mal, das Neuartige, das vielleicht auch ein bisschen dieses neue Chaos bei Chelsea. Weil ich glaube, da Stabilität sticht da mehr. Aber du musst es natürlich auf den Platz bringen, das ist auch klar.
Ja, wir müssen dann auch eben auftreten, eben wie ein Meister, mit dem Selbstverständnis, so wie wir es früher bei Chelsea auch immer kassiert haben. Es war immer so, ja, komm, wir könnten oder was und überhaupt. Und dann, bums, hast du von denen irgendwie an der Bridge oder wie auch immer einen von Latz gekriegt. Ja, und dieses gewisse Selbstverständnis, das ist das, wo ich glaube, wenn wir damit auftreten, dann sind wir auch ganz weit vorne schon in der Entscheidung eines Spiels auf mentaler Ebene.
Ja, denke ich auch. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir einfach in solchen Spielen jetzt mittlerweile so erfahren und geschult sind, dass das, ich habe manchmal den Eindruck, wir sind in den Spielen gegen die vermeintlich mittleren oder kleineren Vereine, fühlen wir uns eher unter Druck gesetzt als solche als diese großen Bühnen. Ich finde einfach unsere Performance in solchen Spielen war in den letzten Jahren durchweg top. Mir fällt eigentlich kein Spiel ein, was wir gegen die größeren Mannschaften irgendwie schlecht, insbesondere zu Hause schlecht absolviert hätten. Nicht alle gewonnen, aber ich finde, wir sind eigentlich mittlerweile, was wir sehr lange nicht waren, du hast an die Spiele bei Chelsea an der Bridge erinnert, ich finde, wir sind jetzt auch eine Mannschaft für solche Top-Spiele geworden. Daher bin ich erstmal optimistisch grundsätzlich. Personal sieht ja bei uns soweit ganz gut aus. Irgendwie Bruno hat irgendwie schon wieder einen Schlag abgekriegt, soll aber wohl trainieren am Samstag und dann auch im Kader sein. Und ansonsten fehlen halt mit Timber und Saliba noch die beiden längeren Verletzten. Bei Mosquera sieht es ja so aus, dass es nicht so schlimm ist. Musste ja irgendwie dann runter gegen Villa. Das scheint aber nicht so gravierend zu sein. Und bei Timber sieht es ja eigentlich auch ganz gut aus, dass er zeitnah wieder zur Verfügung steht.
Hat er nicht sogar gesagt, dass will be assessed tomorrow?
Ja, aber ich meine,
er hat wahrscheinlich eher Mindgames.
Hat ein halbes Jahr nicht gespielt, mehr oder weniger. Deswegen glaube nicht, dass man ihn in so einem Spiel dann, geschweige denn von Beginn an bringt. Und auch vielleicht, wenn es der Spielverlauf zulässt, ein paar Einsatzminuten. Ansonsten würde ich meinen, dass wir nicht so viel Veränderung sehen.
Nee, glaube ich auch nicht.
Aber ist auch aus meiner Sicht ein Spiel eher wieder für Havertz, wobei man sich dann auch fragen muss, wann ist mein Spiel für Gyökeres?
Interessant, ne? 2 Spiele, 0 Einsatzminuten.
Also gegen Coventry geschenkt. Im Villa-Park hätte er, glaube ich, aus meiner Sicht uns schon geholfen vorne ein bisschen. Da war ich schon überrascht.
Hätte er, weil Havertz hatte nicht wirklich sein bestes Spiel.
Nee, und war auch irgendwie körperlich unterlegen.
Ja, und da hatte ich ihn auch eher gesehen. Muss man gucken. Ist, glaube ich, auch so eine Spielverlaufssache. Also Viktor Gyökeres brauchst du nicht abschreiben. Also das wäre sicherlich falsch. Wie gesagt, wo ich den einzigen Wechsel sehen könnte, wäre gegebenenfalls Konsa für Mosquera, aber das müsste man jetzt sehen, weil Mosquera scheint ja tatsächlich nur precautionary gewesen zu sein. Also von daher könnte ich schon sehen, dass die gleiche Formation wieder aufläuft, wie sie auch gegen Aston Villa aufgelaufen ist. Weil man Guimaraes, wenn er ein bisschen angeschlagen ist, dann von Anfang an bringt, anstatt Miles, weiß ich nicht. Miles hat auch gerade auch so einen gewissen Flow drin, sodass ich ihn auch eher in der Startelf sehe.
Ja, ich denke, aus meiner Sicht gibt es wenig Gründe jetzt irgendwie, dass das Pärchen Rice-Lewis Scaly aufzulösen. Da würde ich eher sagen, mit denen starten, dann nach und nach gucken, dass man von der Bank den ein oder andere Twist nochmal ändern kann, je nach Spielverlauf. Genau, Sonntag 17:30 Uhr. Wir werden dann natürlich in der nächsten Episode, in der nächsten Woche ausführlich auf dieses Spiel zurückblicken. Nächste Woche dann auch schon wieder Champions League.
Verrückt. Ich hatte ich hätte das gar nicht so auf dem Schirm. Und dann sah ich die Auslosung und habe ich noch gedacht, ja, okay. Und dann sah ich die Terminierung und dann guckte ich auf den Kalender und dachte, ach du Heiliger, das ist ja schon nächste Woche, ne? In Neapel. Ne?
Genau, 2 Spiele jetzt noch im September oder ein Spiel. Ja. Ein Spiel, ich weiß es gar nicht. Es fängt jedenfalls relativ früh an und kommt aus meiner Sicht zu früh, aber zeigt nur, dass wir gefordert sein müssen, weil wir dann am Wochenende darauf mit dem Auswärtsspiel in Sunderland jetzt auch keine so einfache Aufgabe haben.
Nee, ohne Frage.
Insofern ist ein Sieg gegen Chelsea umso wichtiger am Sonntag. Und dann werden wir in der nächsten Episode auf all das ausführlich zurückblicken. Haben wir für diese Episode noch was?
Ich glaube nicht.
Ich denke auch nicht. Ich wüsste nichts. Vielleicht ergibt sich noch ein Thema übers Wochenende oder so, aber ich habe nur Trainingsbilder von Martinelli noch gesehen, wo er doch recht verschwitzt war. Scheint warm zu sein. Muss er sich auch, glaube ich, klimatisch erstmal anpassen ein bisschen.
Ja, wahrscheinlich.
Haben wir jetzt wenig drüber gesprochen, aber ich glaube, wir hatten in den letzten Episoden eigentlich schon genug auch dazu erzählt. Und klar, es ist in dem Sinne, traurig ist es nicht, es ist schon schade, würde ich es formulieren, aber in gewisser Weise haben wir auch zu häufig über ihn hier gesprochen und den Kopf geschüttelt, deswegen können wir jetzt nicht.
Ja, nicht vieles davon ist glaube ich, eher auch so ein Mix aus. Er ist mir sympathisch und wir haben nichts auf der Position ergänzend verpflichtet. Also da muss man ehrlich sein. Feiner Junge, ich glaube, er wird immer wieder in North London willkommen sein. Aber ja, ich glaube, hätten wir einen Top-Transfer auf der linken Seite geholt, würde man wahrscheinlich weniger drüber reden.
Ja, definitiv. Okay, dann lass uns doch einen Schlussstrich ziehen unter Episode 349. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Euch ein schönes Fußballwochenende. Kommt gerne Sonntagabend in die Hangouts-Gruppe. Ich hoffe, wir werden 3 weitere Punkte einfahren und dann sprechen wir in der nächsten Woche über all das, was am Wochenende war und in der nächsten Woche ansteht. Bis dahin.
Macht's gut. Ciao, ciao.